herzliches Willkommen hier zum KI News Talk mit Gerald Lemke und Christopher Meil. Wir beide haben das Buch Smartes Marketing mit KI geschrieben und betreiben das Portal ki-toolparty.de. Und hier erfährst du die aktuellen News zur künstlichen Intelligenz im Marketing, Kommunikation und Vertrieb. Ja, ein herzliches Willkommen hier zum neuen KI News Talk. Und heute wollen Christopher und ich mal über Hardware sprechen. Bisweilen waren wir immer nur softwarelastig unterwegs, haben uns mit Sprachmodellen und Ähnlichem beschäftigt. Und jetzt gehen wir mal so den Blick in die Hardware. Das wird in der ganzen KI-Diskussion häufig vernachlässigt. Und und da haben wir ein bisschen recherchiert. Christopher, du hast da auch schon ein bisschen was zusammengestellt. Magst du uns einen kurzen Überblick geben?
Ja, also ich habe mal geguckt, wo wird denn so die Hardware-Schiene momentan mit KI vereint. Und da gibt es schon ganz klare Entwicklungen, die man sehen kann. Also es ist, glaube ich, liegt so ein bisschen in der Natur der Dinge. Smartphone, also unsere Gattung Smartphone, also unser Alltagsbegleiter, unser Digitaler, der ist natürlich da ein Kandidat, wo viel passiert. Das können wir uns gleich nochmal angucken. Aber was auch ganz interessant ist, ist die Robotik. Gibt es ja schon lang eigentlich, also wenn man so die KUKA und ähnliche anguckt, die in der Serienfertigung bei den Automobilherstellern und Co. unterwegs sind, aber so diese Roboter, wie eigentlich so der klassische Durchschnittsbürger sich da wahrscheinlich, wenn man sagt, wie sieht ein Roboter aus, vorstellt, dann würde er irgendwie so eine Art menschenähnliche Figur zeichnen. Und diese Roboter, die haben, glaube ich, jetzt ein großes Comeback auch. Also wirklich die Menschen in Menschenfigur daherkommenden, da passiert auch sehr viel. Und natürlich auch, klar, Smartphone ist eine Gattung, die wir natürlich tagtäglich dabei haben. Aber die andere Gattung, mit der wir tagtäglich arbeiten, vor allem auch Notebooks und Co., auch diese Gattung ist sehr stark mit KI unterwegs. Und es gibt auch ein paar exotische Sachen, also auch Fahrräder werden jetzt anscheinend mit ChatGPT ausgestattet, da können wir auch gleich nochmal drauf eingehen, und Kühlschränke und Waschmaschinen, also da ist auch, sage ich jetzt mal, in dieser Richtung einiges unterwegs,
ja. Ja, ich warte ja auch schon mein Leben lang darauf, endlich mal die sprechende Kaffeetasse zu haben, die mir dann sagt, ob denn mein Siebträger-Kaffee denn tatsächlich also die richtige Würze hat oder denn vielleicht doch zu sauer ist, was ich vielleicht gar nicht schmecke, weil es mir vielleicht in dem Moment egal ist. Naja, also da gucken wir jetzt einfach mal rein, wie wird das so in Zukunft aussehen und dann lassen wir uns das mal in die Gegenwart herunterpoltern. Wie realistisch ist das jetzt aktuell in der Gegenwart, wenn wir also von Maschinen beherrscht werden? So die Leitfrage für uns heute.
Genau.
Okay. Du hast ein tolles Thema gefunden, Christopher, und zwar Figure. Da haben wir uns gemeinsam ein Video angeschaut. Figure, ein hochattraktives Unternehmen. Wir haben auch gleich geguckt, ob es das schon an der Börse gibt. Nee, gibt es offenbar noch nicht, weil das ist ein US-amerikanisches Startup und in dem sind echt Wahnsinnsunternehmen investiert. Welche sind das, Christopher?
Ja, also es ist Nvidia, ist Microsoft, ist aber auch Jeff Bezos, der da investiert hat. Also die haben jetzt eine Finanzierung gerade eingesammelt, eine Risikokapitalerhöhung von 675 US-Dollar, Millionen US-Dollar, also das ist schon eine ordentliche Menge. Und bewertet werden sie aktuell mit 2,6 Milliarden sage ich jetzt mal Firmenwert US-Dollar. Also das ist schon ordentlich. Also und wenn solche Größen wie Jeff Bezos, Microsoft und Nvidia da investieren, Microsoft und Nvidia, würde ich jetzt mal sagen, haben eine hohe Kompetenz in KI, weil sie ja selber da in dem Feld extrem unterwegs sind mit eigenen Forschungen und Entwicklungen etc., dann scheint da schon was dahinter zu stehen, wenn die da so massiv investieren.
Ja, jetzt muss man natürlich auch wissen, gerade so bei Nvidia, die investieren natürlich in alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist, ne? Und irgendwie AI in seinem im Firmennamen haben. Also die haben einfach so viel Asche durch ihre Börsenbewertung von, ich glaube, 2 Billionen, ich weiß auf jeden Fall 2, irgendwas so, also zweitgrößtes Unternehmen mittlerweile an der Börse zumindestens. Aber gut,
ich glaube, man müsste vielleicht noch ergänzen, dass OpenAI ein strategischer Partner ist von Figure AI, also von dem Roboterhersteller. Also insofern glaube ich, deutet es schon, also wenn, sage ich jetzt mal, da so eine starke Allianz herrscht, dann würde ich schon darauf hindeuten, dass es was ein interessantes, sage ich mal, Organisations Zielrichtung dahinter steht, sonst würden die nicht sich so um dieses Unternehmen scharen, glaube ich.
Ja, naja, und die machen natürlich etwas Interessantes. Das machen andere auch. Das haben die KUKAs schon immer versucht, die jetzt in asiatischer Hand sind, in chinesischer Hand. Das machen die Japaner mit einem großen Staatsprogramm. Die versuchen, menschenähnliche Allzweckroboter allesamt zu erstellen. Und dann sieht man in dem einen oder anderen Video, wer da mal so ein bisschen unterwegs ist oder per Zufall mal über solche Videos stolpern sollte, dann Roboter, die den Fußball spielen, Roboter, die kleine Würfel aufeinander stapeln können, Roboter, die sonst irgendetwas machen. Jetzt aber hat Figure einen Prototypen rausgebracht, Figure AI, die Firma, mit die ja einen Roboter haben, den sie im Video darstellen. Und das, der macht verrückte Sachen. Ne? Also ich spoiler so ein bisschen an. Christopher, kannst du vielleicht so ein bisschen erörtern auch? Der also quasi als Haushaltsroboter fungiert und ja auch beinahe menschenähnlich aussieht, wenn man das im Video darstellt. Also ist ein große Person, natürlich metallisch silbern. Ja, so sehen Roboter wohl auch aus. Hat zwei Arme, von den Proportionen her super, hat auch einigermaßen menschenähnlichen Kopf, allerdings dann so wie Data von Raumschiff Enterprise, der mit so einem Licht im Gesicht, in der Augenhöhe. Also er sieht schon menschenähnlich aus und der kann menschenähnliches, nämlich was kann er denn?
Ja, also er hat Aufgaben gekriegt wie Sammeln von Müll oder Küchengegenstände, sage ich jetzt mal, zu identifizieren und dann zuzuordnen und gleich mit den Küchengegenständen umzugehen. Also er hatte hier eben so eine Tasse und ein paar Teller und sollte dann sagen, was er damit macht. Und er hat dann erstmal die angeguckt und konnte dann sagen, ja, die sind sauber, die sehen so aus, wie wenn die jetzt noch abtrocknen müssen. Deswegen packe ich die erstmal in diesen Abtrocknungsrack und also insofern und gleichzeitig hat er bewiesen, weil er sich dabei unterhält, dass er multitaskingfähig ist, also dass er quasi diese Dinge machen kann, die Sortieren der Gegenstände, den Müll eben sammeln und so weiter und gleichzeitig konnte er sich noch dabei unterhalten, also das zeigt halt so diese Fähigkeit einerseits, anscheinend waren die Aufgaben auch nicht vortrainiert, also angeblich, wissen wir natürlich jetzt nicht 100%, aber das ist so die Idee dahinter, dass eben durch diese Verknüpfung mit ChatGPT und mit dem Vision-Modul von ChatGPT diese Erkennung stattfindet und dann selber so eine Assoziation, was ich damit auch machen kann, und er dann diese Aufgaben ausgeführt hat und sich dabei noch unterhalten hat.
Das ist unglaublich, ne? Also da steht ein Mensch mit dem Roboter gegenüber an einer Küchenzeile. Auf dem Küchentisch stehen zwei Trinkbecher und vier Teller und ein Apfel. Und dann unterhält sich der Mensch mit dem Roboter und sagt, ja, ich habe Hunger. Und dann sagt nur, ich habe Hunger. Und dann sucht der Roboter den Apfel aus. Er hätte ja auch das Getränk geben können. Nein, er gibt
das stimmt.
Ne, er reicht den Apfel. Dann als zweites sortiert er dann das Dreckige von dem sauberen Geschirr oder das Gebrauchte von dem sauberen Geschirr und so weiter und räumt dann den Spülsetzkasten ein. Es ist großartig zu beobachten, dass alle sehr laut alles sehr lautlos, ohne Geklimper, ohne dass irgendwie Schaden zustande kommt. Also das habe ich in dieser Qualität, muss ich ehrlich zugeben, so noch nicht gesehen.
Nee, also ich auch nicht.
Also entweder ist das ein gepimpter Use Case, wie du sagst, dass es vielleicht dann doch trainiert ist. Oder es ist in der Tat der Blick in die Zukunft, ne? Oder in die Gegenwart schon.
Ja, also sage ich jetzt mal, es gibt ja so einen australischen Vordenker auch in Richtung KI, Dr. Alan D. Thompson, der mit seinem Live Architect AI, darunter findet man ihn, auch so einen AGI-Zähler hat, also wie so ein Tachometer sieht das aus, der von 0 bis 100 hochgeht und der hat seine AGI-Tachometer jetzt auf 72% erhöht, war glaube ich vorher so um die knapp 60 oder so unter 50, 60 so die Ecke, wegen diesem Ereignis, also der sozusagen diesen AGI-Zähler, den stuft er immer wieder neu ein, wenn ein neues Ereignis kommt und der hat wegen Figure und wegen dieser, sag ich jetzt mal, gezeigten Demo und auch der Beschreibung hat er jetzt quasi das hochgestuft, die AGI auf 72%, vielleicht für alle, die nicht wissen, was AGI ist, ist die allgemeine künstliche Intelligenz, damit wird künstliche Intelligenz eben klassifiziert, die in der Lage ist, ist, wirklich alle möglichen Aufgaben auszuführen, im Zweifel eben auch ohne Training. Also wirklich so eine allgemeine, allwissende Intelligenz, die nicht nur eine Aufgabe besonders gut beherrscht, sondern durchaus multiple Aufgaben machen kann, die auch ohne Training quasi dann an das System herangetragen werden.
Ja, und das ist insofern interessant. Es ist natürlich jetzt nicht mit der menschlichen IQ-Messung zu vergleichen. Mhm. Das ist schon noch unterschiedlich. Aber stell dir mal vor, du hast einen Durchschnitts-IQ von 90 und du gewinnst nun von heute auf morgen plus 10 dazu. Mhm. Da bist du ein anderer Mensch.
Ja, das stimmt.
Da machst du wahrscheinlich auch einen anderen Job dann danach. Aber das ist schon riesig. Also jetzt in der Maschinensprache ist das schon ein riesiger Schritt von plus 15 und mehr. Also das sieht man auch an diesem Beispiel, ne?
Das ist schon sehr beeindruckend, also das muss man sagen. Und also was ich ganz interessant fand, das hatte ich auch vor einiger Zeit mal nochmal gelesen, warum es überhaupt Sinn macht. Also man könnte ja den Roboter rein theoretisch erstmal, warum wird er in Menschengestalt gemacht? Das ist ja so die Frage. Also ist es, damit er uns besser gefällt? Nee, es ist eigentlich aus rein ergonomischen Gesichtspunkten, weil ja alles, was uns umgibt, immer auf unsere Gestalt ausgerichtet ist. Also auf, sag ich jetzt mal, eben eine ein Wesen, was eben zwei Arme hat und so weiter und was eine bestimmte Durchschnittsgröße hat und so weiter. Also Backofen ist in einer bestimmten Höhe, die Schubladen, die Küchenzeile, der Stuhl, alles Mögliche, die Türklinke. Also alles ist ja darauf ausgerichtet, auf die menschliche Gestalt, wie sie eben ist. Und deswegen macht es durchaus Sinn, so einen Roboter, der dann eben klassische Haushaltsaufgaben etc. erledigen soll oder auch vielleicht am Fließband arbeiten soll, wo heute die Menschen arbeiten, wenn er damit helfen soll, dass er dann quasi in dieselbe Gestalt gebracht wird, weil dann ist ja ergonomisch gesehen quasi die gleiche Voraussetzung da, damit er die Aufgaben auch machen kann. Und das fand ich ganz interessant, dass eigentlich, ich habe immer gedacht, ja, das ist, damit er im Zweifel persönlicher oder akzeptierter rüberkommt, aber es ist eher die ergonomische Schiene, die Gestalt treibt.
Ja. Absolut. Absolut. Dann lass uns mal den Blick gleich mal mit rübernehmen, weil das ist natürlich mit Figure jetzt als Startup-Unternehmen klar. Grüne Wiese, die können was ganz Neues machen, haben einen Haufen Kohle, ein paar freakige Leute und so weiter. Jetzt gucken wir mal in die Unternehmen, wo das nicht ganz so ist. Also die kein Startup sind. Microsoft ist so ein Thema. Microsoft, klassisches, also wirklich absolut klassisches Softwareunternehmen. Das hat Bill Gates immer wieder betont bis zum heutigen Tage. Wir sind ein Softwareunternehmen. Wir haben mit Hardware nichts am Hut. Ja, klar, die haben auch schon mal ein Smartphone gebastelt und sowas. Ja, gut, aber am Ende sagen die, wir sind ein Softwareunternehmen. Im Übrigen, da fällt mir ein, es gibt einen sehr, sehr geilen Podcast, Macht der Kampf der Unternehmen, in dem dieser Kampf zwischen Microsoft, also Bill Gates und Apple, Steve Jobs dargestellt wird, wie die sich in jungen Jahren behagt haben und diese Diskussion hatten, Softwareunternehmen versus Hardwareunternehmen. Steve Jobs hat immer gesagt, Apple ist ein Hardwareunternehmen und wollte immer mit Bill Gates was machen. Und Bill Gates hat gesagt, nee, das interessiert mich nicht, was du an Hardware bastelst, weil wir machen nur Software. Und dann haben die über 15 Jahre versucht, gemeinsam zusammenzuarbeiten. Der eine die Software für die Hardware. Und dann hat aber Steve Jobs den Bill Gates permanent zusammengepfiffen, dass seine verdammte Hardware auf diesen supergeilen Apple-Geräten nie so richtig läuft. Und das war der Grund dafür, dass sie sich dann immer nur gezofft haben und sich bis zum letzten Tage gehatet haben, aber respektvoll gehatet. Also die hatten schon Respekt voreinander, aber die kamen nie so richtig beieinander. Kleine Geschichte am Rande.
Ja, ist interessant. Das sind eigentlich dann so Gegenpole, oder? Die einen
total.
So komplette Fokussierung auf Software eher und die anderen eher auf Hardware. Also, aber wie man sieht, da passiert, glaube ich, einiges, oder? Also beide gehen weichen ihre strikten Konzepte auf, würde ich mal sagen, oder?
Also, Microsoft vor allem, ne? Die machen jetzt im März, am 21. März, das ist in 7 Tagen, machen die eine Online-Veranstaltung und da stellen die was vor, was nun gar nicht nur mit Software zu tun hat. Was wird da passieren? Wissen wir da schon was, Christopher?
Ja, also Titel ist Advancing the New Era of Work with Copilot und es geht um die, sag ich jetzt mal, Copilot-Produkte, aber auch eben um die Surface-Reihe, also ihre Notebook-Reihe. Also auch da wollen sie eben anscheinend, wird gemunkelt, Apple, sage ich jetzt mal, neue Surface-Tablets vorstellen, die dann schon eine KI-Integration vorweisen und sie bezeichnen selber als KI-PCs. Ja. Die mal gespannt, was da passiert. Also sie sollen angeblich über eben Modelle verfügen mit sogenannten neuronalen Verarbeitungseinheiten, also NPUs. Ja. Das ist quasi so die so ein bisschen was da eben verlautet wurde und sollen halt sowas wie Hochskalieren von Spielen, die in Windows 11 verfügbar sind, soll dann damit möglich sein oder Echtzeituntertitel, soll einen neuen KI-Explorer für Windows geben, Windows 11 geben und wo man mit natürlicher Sprache dann eben seine Dateien durchsuchen kann und solche Dinge und das eben in Verbindung mit dieser Hardware, die dann entsprechend ausgestattet ist, um das auch performant alles darzustellen. Also denke ich, wird spannend. Also wir haben ja selber schon mal live so eine Veranstaltung uns angeguckt und darüber dann danach berichtet. Ich weiß es noch. Das war ein ganz, ganz interessanter Podcast. Also ich, so aus dem, was wir bisher so gesehen haben, immer von den Microsoft-Veranstaltungen, würde ich jetzt mal sagen, wird das mit Sicherheit sehenswert. Also es macht mit Sicherheit Sinn, sich das mal anzugucken und vielleicht da die Zeit zu nehmen und da reinzuschalten, wenn es klappt.
Ja, das ist, genau, vielleicht kriegen wir das ja nächste Woche irgendwie am Rande hin. Wann ist nochmal die Veranstaltung?
Also ich habe mir jetzt nochmal hier, ich habe es mir notiert, 21. März um 9 Uhr, 9 Uhr. Also PT ist Pacific Time. Boah, da bin ich jetzt, was ist das dann in wahrscheinlich mittags europäischer Zeit gerechnet, irgendwo sowas, würde ich jetzt mal behaupten, oder?
Plus, also plus da 9, bin ich jetzt. Plus 9 oder sowas? Plus 9 Stunden, ich weiß gar nicht, irgendwie so. Liebe Leute, wer weiß, was die Pacific Time ist, bitte gibt uns eine Nachricht, dann müssen wir es nicht recherchieren. Wir wissen es jetzt nicht so ganz genau.
Also gut, man könnte jetzt ChatGPT oder ähnliches fragen oder Perplexity im Zweifel und mal gucken. Okay. Das wäre jetzt die Möglichkeit. Sollen wir es direkt mal machen
mit Perplexity? Genau, wir fragen mal Perplexity. Du kannst da mal gucken, dann gehe ich mal darauf ein, was haben wir davon als Nutzer? Also what's in for us? Bei dieser ganzen Thematik, wenn Microsoft dort hineingeht. Man hat so, und diese Diskussion habe ich irgendwann mal wieder auf Veranstaltungen, dass dann jemand sagt, irgendwie so, naja, Herr Lemke, das ist ja alles so ein bisschen so Spielerei, da gibt es da so einen KI-Assistenten da drin. Und wenn ich mein Word beim Copilot jetzt öffne, dann kommt halt auch so ein KI-Assistent, da kann ich halt irgendwie was reingeben. Aber da muss ich ja wissen, was ich da so reingebe. Also ich muss ja schon wissen, was ich für ein Ergebnis haben möchte und so weiter. Also den Menschen ist oft nicht so richtig, glaube ich, bewusst, welche Vorteile es sind. Und es sind gar nicht so diese Hardware-Geschichten, also dieses Hard-Using. Ne? Also was habe ich durch eine Bewegung mit meinem Finger für einen bestimmten Vorteil? Ich finde, dass die Vorteile auf anderer Seite liegen. Du wirst beispielsweise kognitiv entlastet, indem du, du hast also eine geringere kognitive Belastung, indem du dir antrainieren musst, gerade bei Word-Anwendungen, bei Microsoft-Anwendungen, welcher Button ist nun für was oder bei vielen anderen Software-Anwendungen. Du wirst also so ein bisschen befreit durch Copilots und Sprachmodelle, dass du eben dir nicht antrainieren musst, welches Bildchen hat welche Funktion und was steckt dahinter. Das ist, finde ich persönlich, großartig. Wir sind noch nicht so weit, dass das wirklich richtig funktioniert, aber da werden wir in den nächsten Jahren massive Fortschritte, schnelle Fortschritte erreichen. Ne? Das finde ich toll.
Das glaube ich auch. Also ich bin selber so ein bisschen am Testen. Auf meinem Mac habe ich aktuell eine App laufen, die nennt sich ChatPC und die macht schon relativ viel in natürlicher Sprache mit dem Mac. Also ich kann quasi sagen hier, erstelle für, also es hat auch eine Schnittstelle zu Zoom beispielsweise, erstelle mir ein Zoom-Meeting für morgen 9 Uhr, Teilnehmer sind XYZ und die Dauer ist eine Stunde, Titel ist, was weiß ich, Abstimmung, neues Projekt und dann erstellt er mir das automatisch quasi, trägt das in den Kalender ein und so weiter und so kann ich auch sagen, okay, such die letzte E-Mail von Gerald Lemke, fass mir die E-Mail kurz zusammen, solche Dinge. Also ich kann mit natürlicher Sprache schon sehr, sehr gut da agieren. Das Ding ist, glaube ich, jetzt aktuell auf der Version 0,29, ja. Also es hat noch nicht mal die 1er-Version erreicht, stürzt auch immer wieder ab, muss ich ganz klar sagen, ist noch sehr im sag ich jetzt mal im Entwickler-Modus, dass es so im wirklichen tatsächlichen tagtäglich kommt ein neues Update. Aber es ist schon recht spannend und ich muss sagen, ich genieße es, wenn es funktioniert, ist es natürlich eine Riesenerleichterung, dass ich nicht erst reingehen muss, gucken muss, dann wo in Zoom ich jetzt was klicke, damit ich das anlegen kann, die Teilnehmer hinzufüge, die Felder befüllen. Also es ist natürlich viel angenehmer, das in natürlicher Sprache zu machen und danach werden die Schritte ausgeführt. Und ich glaube schon, dass das ein großes Thema ist, so dieses Agentenbeauftragen. Also die Schnittstelle wird wirklich zukünftig eher die Sprache sein. Also da wird es aus meiner Sicht hingehen.
Absolut. Und weil es noch einen zweiten, oder es hat viele Vorteile, aber vor allem einen zweiten großen Vorteil, es supportet die Barrierefreiheit. Dass du also mit Sehbehinderung oder motorischen Behinderung trotzdem an dieser digitalen Welt teilhaben kannst. Ja. Und das wird ja auch in den nächsten Jahren, wird das ja auch gesetzliche Vorgabe werden, dass du also ab 25 deine Internetseiten barrierefrei gestalten musst.
Das stimmt.
Ja. Also das finde ich großartig, dass wenn dann mit zunehmendem Alter dann vielleicht die Sehschärfe nicht mehr so richtig da ist, dass du dann einfach auf die Sprachsteuerung und Ähnliches ausweichen kannst. Das finde ich auch extremst wichtig. Oder wenn du körperliche Behinderung hast, dass du, wenn du bettlägerig bist, trotzdem dann an der Welt teilhaben darfst. Ich finde, das ist absolute Lebensqualität, die Technologie da liefern kann. Ne?
Das stimmt. Also sie macht es für die einen einfacher und für die anderen zugänglicher. Also es ist schon echt super. Übrigens, ich habe nachgeguckt, Perplexity hat hier schön die Antwort ausgegeben. Wenn es 9 Uhr Pacific Time PT ist, dann ist in Deutschland 18 Uhr. Also wir haben 9 Stunden Unterschied im Winter. Also nicht irgendwie vormittags, also wenn es eben da um 9 Uhr findet, ja, das am 21. statt. Das heißt, um 18 Uhr könnten wir es uns dann live in Deutschland anschauen.
Genau, dann waren wir ja gar nicht so verkehrt mit der.
Also da hast du eine gute Einschätzung mit deinen 9 Stunden auf alle Fälle. Das ist genau getroffen.
Ja, ja, ich hab smart geraten, ja. Okay,
ja, also,
super. Dann
sind wir wieder bei Microsoft mit der KI-Hardware. Also ich glaube, da passiert viel. Und auf der anderen Seite, wir haben ja von den Polen gesprochen, Microsoft als der eher softwareige Pol und Apple als der hardwareige Pol. Auch bei Apple passiert viel. Da zeigt sich ja, gab es jetzt so, habe ich so einen Bericht gelesen, dass eben Apple jetzt eine Menge an Startups gekauft hat. Und wenn man so das mal zusammenzählt, welche oder wie viel Startups sie im Vergleich im Bereich KI zugekauft haben, jetzt zu Google, Meta oder Microsoft oder Amazon, liegen sie mit 32 jetzt in den letzten 2 Jahren, wenn ich das richtig sehe, oder? Ich weiß jetzt nicht, in welchem Zeitraum, aber auf alle Fälle liegen sie da absolut an der Spitze. Also da scheint sich viel zu tun auch. Also ich vermute mal, dass auf der Entwicklerkonferenz, oder? Können wir mit Sicherheit dieses Jahr was erwarten? Was ist deine Einschätzung?
Also ja, also bei Apple weiß man ja nie, dass kein Mensch weiß, was bei Apple passiert. Aber in der Tat sind die Investitionen dort schon in den letzten 2 Jahren sehr stark angestiegen. Was mich absolut vom Hocker gehauen hat, das war, dass sie das Apple Car eingestellt haben, das ja schon fahrtüchtig ist und war.
Ach echt? Und das wusste ich nicht.
Okay. Der Prototyp ist schon im Kreis gefahren alleine. Okay. Und dass da ein Team von 1000 Menschen, von 1000 Entwicklern dran gearbeitet hat. Also die haben sich richtig was geleistet. Aber offenbar, man weiß es nicht. Die Journalie und die Fachexperten sind sich nicht sicher, warum es so passiert ist. Ich gehe mal, meine These ist, dass sie einfach ihre Ressourcen jetzt neu sortieren. Also die Wahrscheinlichkeit, mit dem Apple Car jetzt sehr viel Geld zu verdienen, ist wahrscheinlich eher geringer, weil da einfach dann die Renditen pro Auto zwar hoch sind, aber nicht in die Masse, die das Ding nicht in die Masse bekommen. Glaube ich, sie beobachten das bei Tesla und Co. schon auch sehr, sehr sorgfältig und sehen auch, wie Tesla kämpft, um dann den Massenmarkt weiter bedienen zu können. Ich glaube, das ist so ein erster Grund. Und der zweite Grund ist die Alternative, dass sie einfach mehr Rendite erzielen, wenn sie die vorhandenen Produkte nutzen und die richtig, also mal richtig fett und smart aufpimpen mit KI-Funktionen. Und ich glaube, dass die 1000 Leute, die jetzt an den Autos gearbeitet haben, jetzt weiter an der Hardware arbeiten werden und einfach da back to the roots gucken, welche Produkte haben wir, welche werfen die fette Rendite ab und wie können wir die im Markt stabil halten, mithilfe mit der strategischen Entscheidung, die aufzupimpen. Ich glaube, das sind so 2 Gründe, die das Unternehmen da hinbewegt haben. Und Aber so by the way, wie cool, ne? Du entwickelst jahrelang ein Auto, da ballerst du Billionen Dollar rein,
nicht? Genau, also eine Milliarde, glaube ich, oder mehrere Milliarden. Ich weiß nicht, war schon sehr hoch, die Summe, auf alle Fälle in Milliardenhöhe.
Und, viele, viele Milliarden.
Das ist schon krass. Aber also ich denke, würde ich jetzt mal behaupten, und da sind wir auch, glaube ich, so bei dem Thema Smartphones, ja, das ist mit Sicherheit auch aufgrund der Wettbewerbssituation, na, wie du schon sagst, also das zu halten, wo sie stehen mit ihrer Hardware, das ist mit Sicherheit auch ein wichtiger Grund, ja. Weil man sieht ja, dass eben andere jetzt auch um die Ecke kommen und in dem Bereich arbeiten. Also Samsung hat jetzt mit seinem S24, glaube ich, eben auch schon so das erste KI stark integrierte Smartphone rausgebracht. Und dann gibt es eben, dieses Jahr soll ja das Rabbit R1 kommen, was ja nochmal ein komplett anderes Konzept von Smartphone aufmacht, was ich eben fast ausschließlich nur noch durch die Sprache bediene, wo quasi keine große Tastatur mehr vorgesehen ist, sondern die Hauptschnittstelle ist die Sprache. Und das System soll dann eben aufgrund meiner Spracheingaben die ganzen Aktionen ausführen, die ich jetzt haben möchte, mir was raussuchen etc. oder einen bestimmten kompletten Buchungsvorgang vornehmen. Und das bedeutet, dass natürlich da schon in dem Feld der Wettbewerb und eventuell Innovationen um die Ecke kommen, wo man sich behaupten muss. Und wahrscheinlich war das schon die richtige Entscheidung, strategisch zu sagen, okay, wir setzen alle Kraft, damit wir da wettbewerbsfähig sind, eher in unsere angestammten Segmente.
Ja, vermutlich. Wir werden es sehen. Also die WWC-Konferenz, ich glaube, die läuft im Sommer, im Vorsommer.
Ja, ich meine auch so Juni oder sowas.
Genau, so Juni muss das immer so sein. Also da werden wir mal gucken. Da werden nicht alle Karten natürlich auf den Tisch gelegt, ne? Aber das dann stimmt. Kommen ab September werden dann die neuen Anwendungen wieder vorgestellt. Mal gucken, was wir da zu erwarten haben. Ich bin da mal so ganz offen und völlig erwartungsfrei. Investieren würde ich in Apple jetzt nicht. aber naja, gut. Wir sind beim Thema Hardware weiter. Du hast dir etwas bestellt, Christopher, eine Brille.
Das genau, also sofort, ich habe mir die Vision Pro ist für mich, sage ich jetzt mal, doch dann eine Nummer zu teuer, die zu beschaffen. Zusätzlich, glaube ich, kämen hinzu diese ganzen Zollgeschichten. Man hört ja da immer wieder Horrorgeschichten, dass die im Zweifel bei der Einreise dann am Flughafen erstmal weg ist, aufgrund von Zollbeschlagnahmung etc. Also insofern, abgesehen davon, ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich für so ein Experiment bereit bin, irgendwie mit allen Zubehör etc. Man hört ja auch, dass gewisse Ladekabel allein schon mit $200 zu Kurs schlagen etc. Also, dass man da irgendwie mit 3.500, 4.000 Euro nachher rausläuft, um sowas so auszuprobieren, ja, ist jetzt nicht so das Ding. Deswegen habe ich jetzt, ich habe mir die Brilliant-Brille bestellt von Brilliant Labs. Gibt es eine Brille, das ist quasi wie eine normale Brille. Kann man mit Sehstärke oder ohne Sehstärke sich bestellen. Und die blendet dann quasi, also ist so Augmented Reality, also erweiterte Realität, blendet einem dann eben Dinge in diese Brille ein. Man sieht trotzdem noch durch, also ganz normal nimmt man quasi ohne Einschränkungen am normalen, reellen Leben teil, kriegt aber zusätzlich eine Informationsschicht dazu. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Die soll im April rauskommen und ich habe sie vorbestellt. Mal gucken, was da so passiert. Ist auf alle Fälle auch in Kooperation mit OpenAI, also ChatGPT wird da drauf laufen. Perplexity ist auch mit dabei, also Spracherkennung auch von OpenAI Whisper. Also da bin ich mal sehr gespannt. Ja, Frame heißt die Brille, Frame AI Brille. Ja.
Okay, und die soll um die $350 kosten, oder?
Genau, ich meine, $349 waren das.
Ja. Ah, okay. Erinnert mich so ein bisschen an Google, die ja auch mal ihr Google Glass.
Ja, das stimmt. Also vielleicht war Google da viel zu früh, muss man jetzt sagen, weil also es gab ja auch von Ray-Ban die Brille mit Meta zusammen, die eben auch ja schon so ein bisschen AI-Dinge mit drin hat. Und anscheinend ist Brillen interessanter, sage ich jetzt mal, Kandidat für so eine neue Hardware-Gattung, würde ich jetzt mal sagen, oder? Weil gibt ja relativ viele Menschen, die auch eine Brille benötigen. Also hast du da schon, wenn du da einen Mehrwert in der Brille lieferst, hast du, denke ich mal, schon eine sehr interessante große Zielgruppe. Und sage ich es mal gut, wenn man sich jetzt die von Apple der Vision Pro anguckt, dann ist ja auch so, dass die speziell ja was gebaut haben, dass ich trotzdem, obwohl ich dieses dieses Gerät dann quasi sehr abschirmend auf meinem Gesicht trage, dass ich ja durch diese Kamera, die die Übertragung nach außen macht, so eine Art komplette Teilhabe, wenn es irgendwie geht, auch nach draußen noch habe. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Konzept bei den ganzen Brillen, dass nicht so eine komplette Abschottung, wie es früher bei den klassischen, sage ich jetzt mal, Virtual Reality Brillen war, dass ich quasi da so komplett abtauche und dann von der Außenwelt abgeschnitten bin, sondern dass es eher so eine Art Durchlässigkeit gibt.
Genau, und das kann ja dann, da ist ja, glaube ich, so eine kleine Frontkamera dran, ne? Und ein kleines OLED-Display, und dann kann dann auf in deinem Brillenglas, wenn du es aufgesetzt hast, werden dann Antworten in Textform auf die Linse projiziert oder irgendwie
genau,
so ist das, oder?
Also könnte ich überlegen, wenn es da ist, kann ich vielleicht hier in unserem Podcast so eine Art Teleprompter-Prinzip fahren, oder?
Ja, das wäre natürlich
cool. Kann ich mir vorher schon ein Skript schreiben, was ich dann einfach quasi nutze und direkt in die Kamera schaue und gleichzeitig ich das eingeblendet bekomme. Ja.
So nach dem Motto, auf dem Weg zum Meeting, von der Kantine ins nächste Meeting, sprichst du mit deiner Brille und sagst so, mach mir mal irgendwo jetzt den nächsten Text für das Projekt XYZ fertig, und dann stellst du dich dahin und erzählst völlig frei, ohne Bilder, ohne PowerPoint, machst du die Präsentation deines Lebens.
Du, also das glaube ich schon interessante Konzepte möglich. Absolut. Also gerade wenn du so Vortragssituationen siehst, oder? Du bist ja plötzlich in der Lage, sage ich jetzt mal, wahrgenommen, frei zu reden, obwohl du es quasi dann gestützt machst und hättest dann sogar die Möglichkeit, am Flipchart plötzlich Dinge anzuwerfen, die du zeichnest, weil du es eingeblendet bekommst auf der anderen Seite und dann nur nachzeichnest und alle denken, boah, da kann der aus dem Kopf irgendwie jetzt hier so ein komplexes Chart mal schnell aufs Papier schmeißen, wo er, sage ich jetzt mal, einen Ablaufprozess darstellt, der mit 10 Entscheidungsschleifen in sich geschachtelt ist oder so. Das könnte schon Eindruck erzeugen im Zweifel.
Ohne Frage. Der technisch nicht Affine wird jetzt natürlich sagen können, dann brauchen wir auch keine Schulen mehr und nichts mehr. Ne? Weil dann setze ich halt meinem Kindle irgendwie dann die Brille auf und sage so, hier, keine Ahnung, bau mal ein Vogelhäuschen. Und sagt, ja, kann ich nicht. Hier, setz die Brille auf und dann kannst du damit ein Vogelhäuschen bauen. Ja, so nach dem Motto. Naja, aber so wird es nicht kommen.
Nee,
nicht.
So wird's, also ich meine, lesen musst du ja schon allein können. Also wenn da was eingeblendet wird. Also stimmt. Dann die Dinge nur mit Piktogramm einzublenden, glaube ich, wird ein bisschen schwierig vom Platz allein. Und also ich glaube, unsere Standardfähigkeiten lesen, schreiben, hören und das Gehörte, sage ich jetzt mal, in entsprechendes mit Wissen zu verknüpfen und so weiter und dann wieder weiter zu verarbeiten. All diese Dinge, also die wirst du auch weiterhin brauchen.
Ja, guck mal nochmal vielleicht in die Realisierbarkeit seiner Geschichte, weil da gibt es ja auch ein paar Daten, wie viel Kohle da reingegangen ist. Also es wurden ja insgesamt 6 Millionen US-Dollar in Finanzmitteln aufgebaut von diesem Unternehmen. Damit kann man schon mal ein bisschen was machen.
Wobei das recht wenig ist, wenn du das jetzt mit anderen Sachen vergleichst, oder? Also finde ich, klingt das erstmal wenig, aber gut, eine Brille ist jetzt auch nicht so komplex wahrscheinlich so. Du brauchst jetzt auch nicht so monster teure Sachen. Also brauchst ja jetzt kein Display von, sage ich jetzt mal, 150 Zoll mit ewig tausenden OLEDs, die dahinter liegen oder sowas. Also das insofern, stimmt, ja. Das ist alles noch. Dadurch, dass es in dem Brillenrahmen ist und also von der Größe her jetzt gesehen, wahrscheinlich noch im gut machbaren Bereich, dass du keine riesigen Summen brauchst.
Ja. Aber es sind auch so einige bekannte Firmen bzw. Vertreter, Firmenvertreter dabei. Von Apple ist der Tavager dabei beispielsweise oder auch die Oculus-Mitbegründer sind dabei. Also schon so, hat sich eine Community gefunden, die sagen, also wenn wir das jetzt entwickeln, hat das vielleicht einen Markt. Ja?
Das stimmt.
Also man muss mal gucken, ob die vielleicht dann nicht eher eine Exit-Strategie fahren und sagen, wir bauen das auf 2 Milliarden auf und dann verkaufen wir das oder keine Ahnung. Also ich kann mir noch nicht so richtig vorstellen, dass es ein Massenmarkt wird. Also
ja, das glaube ich jetzt auch noch nicht. Also das es ist jetzt, denke ich mal, auch noch so unter experimentell sehr frühes Stadium zu verbuchen. So würde ich mal sagen. Wahrscheinlich bis es wirklich, sag ich jetzt mal, du das beim Optiker um die Ecke bei Fielmann oder Eco irgendwo kriegst, ja, dann das wird noch eine Weile dauern. Ja.
Was denkst du? Wo werden Roboter bei uns Menschen in Deutschland, im deutschsprachigen Kulturkreis, wo werden die als erstes Zugang finden? Also jetzt sage ich mal im Privaten, also nicht in der Industrie. Ne? Industrie
ja, ist weil klar. Da hätte ich jetzt gesagt, Industrie hätte ich auch gesagt, wir sind ja quasi ein industrieller Standort, ja. Stichwort Automobilindustrie oder Maschinenbau ja. und so weiter. Also Fertigung ist bei uns ein großes Thema. Deswegen, da hätte ich schon gesagt, KUKA kommt ja ursprünglich auch aus Deutschland, auch wenn es jetzt nicht mehr in deutscher Hand ist. Aber ja. da hätte ich jetzt auf alle Fälle gesagt. Aber ja, ich denke so im, also sag ich es mal, fragen wir doch mal eher, wo ist denn der Bedarf? Wenn man jetzt mal von der Bedarfsseite her geht, dann würde ich ja eher sagen, ist es so im Bereich Pflege, wo wir ja den größten Notstand haben. Und da ist ja oft so das größte Argument, dass die Arbeit einfach körperlich extrem schwierig ist. Oh, ja. Auch oft, wenn ich eben jemand aus dem Bett rausheben muss und wieder reinsetzen und solche Dinge. Und da wird es natürlich, wenn das funktioniert, dann würde das vielleicht wirklich schaffen, unseren Notstand da zumindest aufzulösen oder nicht ganz aufzulösen, aber zumindest zu begegnen, sagen wir so rum.
Ja, das denke ich auch. Ne? Da gibt es ja aus Japan auch schon die Pflegeroboter, schon seit vielen Jahren im Übrigen, die vor allem aber genau diese physischen Arbeiten vollziehen, also jemanden mit dem Oberkörper aufrichten helfen oder halt auch den Körper hochheben bei inkontinenten Menschen und so weiter und so fort. Oder bei sehr schwachen Menschen, die kaum noch Muskeln, also für die Eigenbewegung haben. Also die gibt es schon. Die sind auch schon im Einsatz. Im deutschsprachigen Bereich habe ich sie noch nicht gesehen. Also wer da Erfahrung hat in irgendwelchen Pflege- oder Alterseinrichtungen, möge uns da gerne mal einen Link geben. Das interessiert uns schon sehr, weil das schon wirklich ein sehr wertvoller Bereich ist. Ja, es gibt natürlich Roboter, die habe ich schon gesehen, in einem Piloten, sogar hier in der Region, die dann mit älteren Menschen dann in ihrem Pflegeraum beziehungsweise in ihrer Wohnung dann auch sprechen, tatsächlich. Ich fand das witzig. Ich war sehr gespannt auf die Reaktion der Menschen, mit denen das dann so ein bisschen ausprobiert wurde. Und das war eher so Fun, das war eher so eine Pilotstudie. Und die fanden das alle total lustig. Ne? Es gab natürlich auch so zwei ältere Damen, die sagen, Mann, mal weg mit dem Scheiß da. So. aber das sagen die auch zu anderen, zu ihren Pflegekräften übrigens. aber viele fanden das total lustig. Die haben das total humorig genommen und sagen irgendwie so, ja. Und auch die Frage, ob der denn auch mal so öfter mal vorbeikommen könnte, dieser Roboter, sagte, ja klar, warum nicht? Kann ich mit dem so ein bisschen quatschen und dann kann der mal mein Video zeigen und sowas. Also ich will sagen, die Menschen, die älteren Menschen, weise vom Leben geprägt, ja, wo sie durchaus andere Haltungen entwickeln könnten, haben das mit Humor aufgenommen. Das fand ich großartig. Ob ich es lustig fände in 20 Jahren, ich habe keine Ahnung. Aber ja, was hast du zu verlieren? Du kannst ja nur gewinnen, ne?
Das stimmt. Also klar, also gerade in dem Bereich haben wir ja auch mit Vereinsamungen, also dass eben keine Kommunikation mehr stattfindet und so. Das können, also wenn man sich so anguckt, also gerade wenn ich die iPhone-App nehme von ChatGPT und dann auf die Spracheingabe umschalte, wir hatten es ja auch in einem Podcast auch mal drin, wo wir quasi ein Einstellungsgespräch simuliert haben und das ist ja jetzt nochmal deutlich besser und schneller geworden. Also insofern lässt sich damit ja tatsächlich auch Dialog betreiben und also im Zweifel auch über interessante Fakten sich austauschen oder ähnliches. Also ich glaube schon, dass es interessant wird. Also ich glaube, Haushalt ist natürlich, also wenn man sich so ansieht, wie die Staubsaugerroboter ja auch gestiegen sind vom Absatz und was da so passiert ist, ich glaube, das ist natürlich auch ein Riesenfeld, wo alle sagen, oh geil, endlich nicht mehr irgendwie Geschirr wegräumen oder dies oder das machen. Also wenn ich da so einen Roboter habe, der in der Küche mir das dreckige Geschirr in die Spülmaschine räumt und dann wieder rausräumt oder ähnliches, das sind natürlich schon sehr, sehr schöne Szenarien, so einfach so im Sinne, ich liege in der Hängematte und die Küche ist gemacht. Ja,
ja gut. Ja, das ist natürlich äußerst reizvoll für uns Menschen. Ja. Wer sagt da nein? Ne? Aber wir müssen natürlich auch nochmal ein bisschen differenzieren. Natürlich ersetzt das keine zwischenmenschliche und soziale Kommunikation.
Ja, das stimmt. Also das ist eine Ergänzung, ne? Sagen wir mal so. Es ist ein Notnagel vielleicht irgendwo.
Ergänzung, genau, vielleicht ein Komplementär, aber auf keinen Fall. Das fordern wir auf jeden Fall nicht, dass das in irgendeiner Art und Weise den Menschen ersetzen soll. Das können die Dinger nicht, egal wie klug, schlau oder wie auch immer interaktiv sie sind. Das sollen sie auch gar nicht. Dessen muss man sich bewusst sein, dass wir hier auch das ethisch betrachten und dann halt auch in unsere, sag ich mal, ethische Gesellschaft ja auch einbinden. Und nicht so wie die Japaner, die sagen, irgendwie so weg mit den Menschen, alles nur noch Roboter rein. Ja, also da gibt es ja andere Kulturkreise, die ticken ja ganz radikal. Da könnte ich mir das vorstellen. Und ich glaube, so mit diesem Mindset, da würde es Spaß machen, an diesen Dingen auch mitzuentwickeln. Ja.
Gab es da nicht, du hattest mir das mal erzählt, es gibt doch eine Universität und einen Prof, ja, der da sehr stark forscht, der auch quasi so ein, ja, so eine Art Tutor schon entwickelt hat in Roboterform, der dann in den Vorlesungssaal reinläuft und sogar amtlich bestätigt, glaube ich, Prüfungen abnehmen darf. War da, ja, nicht was?
Ja? Ja, erstes Jahr, zweitens nein.
Okay,
ja.
Und
zwar,
okay,
das passiert an der Universität in Marburg.
Ja. Yeah.
Dort in dem Lehrstuhl Anglizistik im Bachelor. Mhm, und dort werden Roboter eingesetzt, um konkrete Englischvorlesungen zu halten. Mhm, nicht alle, aber ein Teil. Und ich weiß auch gar nicht, wie der Stand heute 2024 dort ist. Da müsste ich mich auch erst wieder updaten. Aber und da rollt da halt ein Roboter rein und dann hält er da eine Vorlesung. Und dann hat er einen Bildschirm und auf diesem Bildschirm werden dann die Bildercharts und so weiter gezeigt, die dann wiederum an die Wand geworfen werden. Und die Studierenden können Fragen stellen, der Roboter antwortet und es finden Dialoge statt. Auch hier fanden dann Evaluationen statt. Also konkret wurden die, ja, Studierenden gefragt, wie findest du das,
ja,
wenn der das hier macht? Und das hat mich doch schon arg überrascht. Also meine These war ja, dass sie das nicht so toll finden. Also da soll gefälligst ein Mann oder eine Frau reinkommen. Mhm. Die fanden das toll. Die fanden das toll, die fanden das lustig, die fanden das humorig, die haben das mit Humor genommen. Das ist total witzig. Und neben dieser emotionalen Aufheiterung vor allem auch, das ist auch fachlich absolut top und okay, ja. Mhm. Auch in den Dialog dann zu gehen und sagt, ja, kannst du mir die Vorlesung, Schatz, nochmal zuschicken, dann macht der das. So, dann ist, zack, ist das Ding unterwegs, ja.
Mhm.
Und so solche Geschichten, also im Bereich, sage ich mal jetzt so, des Supports und so weiter, schon großartig. Im Bereich des Vorlesen-Haltens, ja, bei standardisierten Themen könnte ich mir das säkulär vorstellen, aber das ist sicherlich nicht die Hochschule der Zukunft. Das hoffe ich zumindest nicht. Also dafür, du bist ja auch Dozent bei uns an der Hochschule.
Ja,
also
das
attraktiv, um mal 3 Tage zu Hause zu bleiben und der Roboter macht deinen Job, okay. Aber die anderen 5 Mal sollte man vielleicht doch vor Ort sein, um mit den Studis da im sozialen Kontakt
zu sein. Ja, und auch wirklich im Wissensaustausch zu sein.
Ja.
Ich glaube, das ist schon ein Punkt. Aber wie bei allem, ich glaube, auch da kommen wir wieder auf den Punkt zurück. KI ist eine interessante Ergänzung oder eine Assistenz. Also ist ja immer wieder die Rolle, dass wir sagen, KI ist der Praktikant oder der Assistent. Und ich glaube, auch da könnte ich mir durchaus vorstellen, wie es an der Uni gemacht wird, dass sie halt, so sage ich jetzt mal, eine absolute Grundveranstaltung, Einführungsveranstaltung, dass das quasi damit eben gemacht wird und dann das eher Aufbauende, Vertiefende, dass da wieder der Mensch dann reinkommt. Also dass man da vielleicht auch so eine Art Aufgabenteilung findet, die durchaus Sinn macht.
Absolut, absolut. Und lass uns den Kreis schließen, Christian.
Ja.
Wir haben angefangen, ChatGPT gibt es jetzt am Fahrrad. Über Kühlschränke haben wir schon gesprochen, über Kaffeetassen haben wir schon gesprochen. wird es bald, was fällt mir jetzt ein, wird es jetzt bald den Ring geben? Ja, das gibt es wahrscheinlich schon, ein doofes Beispiel.
Ja, also ich habe gerade hier, ich habe ein Locher auf dem Schreibtisch. Also das wäre jetzt, wo ich gar keine Verwendung für ChatGPT im Locher feststellen könnte, weil der Locher ja nur eine Aufgabe hat. Ich halte ein Blatt Papier hin, drücke einmal drauf, sind die 2 Löcher drin. gut, er könnte vielleicht nachfragen, ob ich jetzt wirklich die DIN-A5-Einstellung und nicht die DIN-A4-Einstellung haben will oder so, die jetzt gerade voreingestellt ist. Vielleicht wäre das irgendwie noch so eine Geschichte. Aber also ich glaube, es gibt Bereiche, wo es wahrscheinlich echt grenzwertig ist, wo man sagt, okay, braucht es da wirklich ein Sprachmodell, was da mit an Bord ist, um banale Aufgaben auszuführen.
Ja. Also ich sag mal, mit dem Vorteil der kognitiven Entlastung, den wir vorhin ins Feld geschmissen haben, ja, ich glaube, das sollte man durchaus grenzwertig betrachten. Also ich habe auch nichts gegen kognitive Entlastung, insbesondere am späten Abend. Zum Glück gibt es da Netflix und ähnliche Streamingdienste. Und vielleicht auch mal ein unterhaltsames Buch. Aber ich glaube, so über den Tag hinaus, wenn du da komplett entlastet bist, kognitiv entlastest, schlauer wirst du damit ja auch nicht, ne? Also
Ja, das ist
Also
gut, das
ich.
ist immer die Frage, oder? Das ist so ein bisschen die Geschichte. Also würde mich jetzt persönlich interessieren, wenn ich jetzt heute beispielsweise im Jugendlichen einen Stadtplan in die Hand gebe und Handy wegnehme und sage, orientier dich mal, find mal Straße XY, ob er tatsächlich in der Lage wäre, weil er das Konzept Kartennavigation nicht mehr so kennt, mit Papierkarte und Co. Also das wäre ja so ein bisschen wieder das Argument, dass wir halt Dinge auch verlernen oder nicht mehr können, weil wir es quasi nie mehr in der manuellen Form ausgeführt haben. Also das, glaube ich, schwingt natürlich immer damit.
Das mag sein. Ich kann mich erinnern, dass wir mal einen Podcast gemacht haben, gleich ganz zu Beginn. Da habe ich mal erzählt, dass es da ging es auch so um Kommunikations-KI, dass gerade die jungen Leute keinen Bock mehr auf Telefonieren haben, dass sie eigentlich überhaupt nicht mehr telefonieren, sondern eigentlich, wenn, nur noch in Sprachnachrichten alles rüberhauen oder in Textnachrichten. Ich greife darauf zu. Also die Abhängigkeit vom Hardware scheint sich umzukehren. Sie gehen jetzt doch wieder auf das Telefon.
Ja,
Immer,
ah, echt? Okay.
ja, immer mehr Studis rufen mich an. Also sonst ging das nur
Okay.
über viele, viele, viele Jahre, eigentlich nur
Okay.
über WhatsApp und Co. Und jetzt rufen
Ah, okay.
viele an.
Okay.
Und wenn die dann mit mir sprechen wollen, dann gibt es auch immer weniger E-Mails, sondern eigentlich immer eine Terminanfrage für ein Telefonat, das dann nur 3 Minuten dauert.
Ah, okay, ist interessant. Also
Und
die
da.
neue Effizienzentdeckung des persönlichen Gesprächs sozusagen,
Die
ja.
neue Effizienzentdeckung, ne, und damit
Okay.
eine kognitive Aufladung, weil da muss ich nicht mehr sinnfrei ChatGPT-Texte irgendwie an den Kollegen schicken, sondern rufe ich den an und sage, ey, kannst du morgen um 12 da sein? Also großartig. Also wirklich, wir haben, ich spüre gerade so eine Kehrtwende in dieser
Okay.
Entwicklung. Das heißt also, wenn wir jetzt mal in die Zukunft gucken und das mal so als These interpolieren nach vorne, heißt es, ich glaube, Roboter werden uns nicht ersetzen. Das ist sogar meine Überzeugung.
Ja, also bin ich bei dir.
Wir werden, glaube ich, dann, je schneller die technische Entwicklung vorangeht, immer stärker auch Kehrtwendungen empfinden in bestimmten Anwendungs- und Lebensbereichen, sodass am Ende irgendwann in 100, 500 Jahren nichts anderes übrig bleibt, als dass KI genauso fungieren wird, wie wir es immer proklamieren, nämlich als Werkzeug und Instrument für eine Aufgabenerfüllung. So,
Ja, das stimmt.
na, und die Wiedergeburt des Telefons ist ein ganz deutlicher Hinweis darauf.
Ja, also jetzt, wo du das so sagst, ich habe auch einen Kunden, der auch extrem auf Sprachnachricht unterwegs war, also der mich mit WhatsApp immer sehr stark quasi auch in Beschlag genommen hat, der auch mittlerweile jetzt nach, ich würde mal sagen, gefühlten 1,5 Jahren wieder zum Telefon zurückgekehrt ist, weil er auch
Ja,
festgestellt
siehste.
hat, die erste Nachricht aufgesprochen, die vierte aufgesprochen, in der schon wieder davon gesprochen wird, dass die erste nicht mehr relevant ist, dass es irgendwann, sage ich jetzt mal, zu anstrengend und nicht sehr effizient ist. Ja.
In der
Und
Tat, ja.
ich glaube, dass das, ja, dass man das irgendwann feststellt, wahrscheinlich mit der intensiven Nutzung, dass man merkt, ja, okay, eigentlich spare ich mir selber viel Zeit und dem anderen erst recht, das muss man ganz klar sagen, weil der andere ja quasi alle vier Nachrichten erstmal anhören muss, um zu feststellen, dass die Nachricht 1 und 2 gar nicht mehr relevant sind. Ja. Das ja, ist, glaube ich, also so dieses asynchrone Kommunizieren über Sprachnachricht ist, glaube ich, kein Effizienzbringer. So viel kann man festhalten.
Ja, also ich mache das mittlerweile so. Ich habe das letztens im Interview gesagt für den WDR. Auch ging es auch so darum, macht Sprachnachricht uns dumm, war die steile These. Und ich reagiere auf solche Thesen eigentlich immer weniger, indem ich sage, es kommt drauf an. Ja, worauf kommt es denn drauf an? Ja, wie man die Sprachnachricht bearbeitet. Und ich bearbeite sie so, dass wenn ich sowas bekomme, ja sofort in die KI kippe und sage, mach mir ein Transkript, fass es mir
Ja, das
zusammen
mache ich mittlerweile auch.
Und
Ja.
schreibt mir eine Antwort und wenn ich dann noch Bock habe, dann soll mir Eleven Labs dann die Antwort vorlesen mit meinem Avatar und dann rüberschicken. Also so viel Unsinn kann man dann schon damit treiben, ne?
Das stimmt.
Aber am Ende in der Tat ist so wirklich eine effiziente Kommunikation schon wirklich sehr, sehr, ja, sehr, sehr erleichternd, muss man sagen, ja.
Ja, und da glaube ich, schlägt auch keine Maschine das jemals. Also irgendwie dieses
Naja.
persönliche Gespräch, wo einfach, sage ich es mal, innerhalb von Millisekunden auch auf, sage ich jetzt mal, nonverbale Signale wie eben unsere Gesichtsmuskeln, die in bestimmten Richtungen zucken oder irgendwas, wo man schon wahrnehmen, ah, der andere ist jetzt nicht so happy mit dem, was ich gerade gesagt habe. Und dann gehe ich auf das Thema nochmal ein und so. Also das glaube ich, da sind wir noch sehr weit davon entfernt, dass es irgendwann mal in maschinelle Hand kommt und ersetzt werden kann.
Wahrscheinlich. Okay,
sehr schön,
Christopher.
ja.
Wir sind am Ende sind wir nie, aber wir sind am Ende der geplanten Zeit von fast 50 Minuten und wollen jetzt natürlich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch ein bisschen Zeit für andere Lebensbereiche geben, als sich nur mit unserem KI-Gedöns zu beschäftigen. Aber vielleicht, bevor ich Tschüss sage und du, Christopher, das letzte Wort hast, wir sehen uns dann nächste Woche, ich erinnere, auf der Microsoft Online-Veranstaltung am Donnerstag um 18 Uhr. Bitte, wir suchen euch noch den Link heraus, seid mit dabei. Das wäre witzig, wenn wir uns da sehen. Ich bin dort am Flughafengate. Ich hoffe, dass es da funktioniert. Dann werde ich auf jeden Fall reinschauen. Und dann von meiner Seite her, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und Happy Day. Ciao.
Ja, von mir auch ein Tschüss. Schön, dass ihr dabei wart, dass wir so eine kleine Reise mal in die Hardware-Welt unternehmen konnten unter der Brille der KI-Verknüpfung. Und bin gespannt, inwieweit ihr dann auch das ein oder andere Gadget vielleicht am Start habt. Kommentiert gern, wenn ihr auch mal, sag ich mal, schon Rabbit Air 1 vorbestellt habt oder vielleicht eine Brilliant Lab-Brille oder ähnliches. Sowas interessiert uns natürlich immer sehr. Perfekt, gute Zeit.
Hat dir diese Folge gefallen? Dann abonniere diesen Kanal in deiner Podcast-App deiner Wahl. Und registriere dich für den kostenlosen Newsletter auf ki-toolparty.de. Wir freuen uns, dich wieder zu erleben. Bis bald.